Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETE-Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, wir haben wieder volles Programm hier mitgebracht. Ich starte mal mit einer Information von der EU, genau genommen von der EU-Kommission. Die möchte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. Grund ist der Paragraph 7G ESTG. Der sagt unter anderem, dass dann entsprechend Wirtschaftsgüter gefördert werden, die ich in einer inländischen Betriebsstätte verwende. Heißt dann eben auch, wenn ich dieses Wirtschaftsgut ins EU-Ausland verschaffe und da nutzen möchte, dass ich dann keine, in Anführungsstrichen, Förderung nach 7G ESDG mehr bekomme. Die wird mir gestrichen. So, und das sieht dann die EU-Kommission als Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit an. Würde ich auch so sehen. Und da Deutschland sich bisher geweigert hat, den 7G ESDG anzupassen, gibt es dann eben jetzt ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren. Zweiter Punkt, das BMF hat am 2.6. ein Schreiben rausgebracht, in dem es um das Vorsteuervergütungsverfahren zum 01.01.2026 geht. Schwerpunkt ist hier, dass das Vorsteuervergütungsverfahren vom Papiertiger zur Digitalisierung übergehen soll. Also die entsprechenden Belege, die ich habe, sollen nicht mehr im Papier eingereicht werden, sondern dann digital auf der Plattform des BZST hochgeladen werden. Ja, ist ein richtiger Schritt und das sollte dann jetzt auch mal endlich angegangen werden. Am 10.6. ist der Bundestag zusammengekommen. Da gab es eine ganze Menge Sachen, die bei dem auf der Agenda standen. Aber unter anderem in zweiter und dritter Lesung auch die Änderung des Steuerberatergesetzes. Da geht es unter anderem auch um Lohnsteuerhilfevereine und was die denn jetzt so in Zukunft alles dürfen. Das hatten wir ja schon berichtet. Aber es geht auch darum, dass der Mindestgewerbesteuerhebesatz nun von 200% auf 280% erhöht ist. Und bei der Grunderwerbsteuer haben wir ja bislang das Problem, dass sowohl beim Signing als auch beim Closing Grunderwerbsteuer anfallen könnte. Das führt immer wieder dazu, also einmal, dass man das Problem hat, dass zweimal Grunderwerbsteuer im Raum steht. Der BfH sah das alles schon ein bisschen kritisch und jetzt kommt dann doch der Gesetzgeber und in der Änderung des Steuerberatergesetzes steht dann jetzt drin, dass das Signing Vorrang hat. Das Ganze geht natürlich jetzt noch in den Bundesrat und wir berichten dann wie immer, wie es da ausgegangen ist. Nächster Punkt ist ein Hinweis auf mal wieder Betrugsversuche. Die werden ja immer besser und sind immer mal wieder anders. Diesmal wird eine Bankverbindung im Namen der Finanzverwaltung abgefragt. Da gibt es dann entweder einen Link oder einen QR-Code, die dann angeklickt oder eingescannt werden sollen. Also bitte vorsichtig. Ja, die Finanzverwaltung fragt normalerweise ihre Bankverbindung nicht über Links oder QR-Codes ab. Das kommt dann eben immer noch im Papier oder vielleicht auch über Elster, aber nicht einfach so. Da bitte vorsichtig sein. Dann nochmal ein kleiner Hinweis auf Basis eines Schreibens des sächsischen Finanzministeriums vom 16. Februar. Da geht es um die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 21 für Tanzschulen. Sie werden das ja wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, jedenfalls wenn Sie sich so für den steuerlichen Bereich, vor allem die Umsatzsteuer und Schulen interessieren, dass viele Schulen in der Zwischenzeit nicht mehr steuerbefreit sind, vor allem gar nicht aus Sicht der Finanzverwaltung, aber eben auch in der Zwischenzeit aus Sicht des Gesetzgebers. Und bei Tanzschulen ist es eigentlich nicht anders. Sowas wie Hochzeitsvorbereitungskurse waren noch nie umsatzsteuerbefreit, dafür aber andere Bereiche der Tanzschulen. Das ist jetzt aber auch so, dass die nicht mehr aus Sicht der Finanzverwaltung umsatzsteuerbefreit sind. Es gibt aber eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2027. Und für all diejenigen, die sich eben dann die entsprechenden Regelungen nochmal interessieren für Tanzschulen, die könnten sich das Schreiben des Finanzministeriums aus Sachsen vom 16.02. angucken. Eine kleine statistische Meldung. Das Statistische Bundesamt hat auf Basis der Zahlen 2022 uns mal erklärt, wer denn eigentlich hier so bei uns die Steuern zahlt. Also erstmal wird gesagt, dass im Spitzensteuersatz gut 7% der Steuerpflichtigen sich befinden und dass auf diese mit 621 Milliarden Euro knapp 30% der Gesamteinkünfte entfallen würden. und damit auch 186 Milliarden, knapp die Hälfte des gesamten Einkommensteueraufkommens auf diese Gruppe entfällt. Also die scheint dann also eine ganze Menge zu unserem Steueraufkommen beizutragen. Und falls Sie sich dann mal ein bisschen benchmarken wollen, diese, ich nenne es jetzt mal so Spitzengruppe, da ist also die durchschnittlich erzielte Jahreseinkünfte liegen da bei 196.000 Euro. Nächster Punkt kommt vom Finanzministerium Sachsen-Anhalt, auch hier wieder aus dem Februar, nämlich vom 4.2. Die hatten etwas zum Erbrecht des Fiskus geschrieben. Nun werden wir wahrscheinlich alle nicht den Fiskus im Erbrecht vertreten, beziehungsweise erbschaftssteuerlichen Themen. Für uns Normalbürger ist es aber ganz spannend. Also erstmal, wenn ich kein Erben finde, dann erbt nun mal der Fiskus, um es korrekt zu sagen, dann das jeweilige Bundesland. Die übernehmen dann eben die entsprechenden Vermögenswerte und Schulden. Wenn sich dann aber doch nochmal ein Erbe findet, und das fand ich ganz interessant, dann gilt der Fiskus als erstmal Scheinerbe. Der muss dann das Erbe rausgeben, was er erworben hat. Und natürlich müssen dann auch entsprechend dann die Erbschaftssteuerbescheide auf den echten Erben geändert werden. Ja, und dann haben wir nochmal einen Pfändungspunkt von dir,
ja, Steffen. Ja, es ist eher eine Erinnerung, weil wir hatten darüber schon gesprochen. Also der 1.7. naht und damit auch wieder die Anpassung der Pfändungsfreigrenze. Ich muss mich umgewöhnen. Bisher konnte man sich gut merken im letzten Jahr 1.555. Das ist Geschichte. Die Pfändungsfreigrenze ohne weitere Unterhaltsverpflichtungen liegt jetzt bei 1.587,40 €. Entsprechend höher, wenn der Schuldner Unterhaltspflichten zu erhöht, alle weiteren wenn der Schuldner weitere Unterhaltspflichten zu erfüllen hat, so wollte ich sagen. Und das lässt sich dann halt leicht auch nachlesen, wie dann die Pfändungsfreigrenze entsprechend gesteigert ist.
Dann hast du uns ja noch was zum Entgelttransparenz Bereich mitgebracht.
Ja, das werden alle mitbekommen haben, dass am 7. Juni die Entgelttransparenzrichtlinie nicht umgesetzt worden ist in deutsches Recht. Auch da droht Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren. Es ist auch nicht so, dass ohne diese Umsetzung die Entgelttransparenzrichtlinie keine Rolle spielt, weil im direkten Verhältnis zum Staat, also sprich im öffentlichen Dienst, ist sie auch direkt anwendbar. Und im privaten Sektor, also im größten Teil arbeitsrechtlicher Streitigkeiten, findet diese Transparenzrichtlinie im Wege der richtlinienkonformen Auslegung Beachtung. Also bitte beachten beim Bewerbungsverfahren, beim Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer, bei der Offenlegung der Kriterien für die Gehaltsfeststellung spielt die Entgelttransparenzrichtlinie jetzt schon eine Rolle. Und in einem Equal Pay Prozess führt auch schon jetzt die Transparenzrichtlinie zu einer Beweislastumkehr. Und was auch ganz neu ist, wenn der Arbeitgeber den Equal Pay Prozess verliert, hat er auch vor dem Arbeitsgericht die Prozesskosten seines Gegners zu tragen. Auch neu und auch ein Novum in der bundesdeutschen Arbeitsrechtsgeschichte. Aber genau, uns dann vielleicht mal in einem gesonderten Podcast, Dietrich. Vielleicht kann man dazu ja auch mal was machen.
Ja, das ist eine gute Idee. Das können wir sehr gerne machen. Ja, so, aber wir müssen weiter. Wir kommen nämlich zu den Urteilen der Woche. Und da haben wir ja einen ganzen Sack mitgebracht, lieber Steffen. Genau. Und ich fange an mit steuerlichen Themen. Einmal ein Fall vom BfH. Da ging es darum, dass jemand einen Nießbrauch einräumen wollte. Und wenn Sie sich schon mal mit Nießbräuchen beschäftigt haben, ich muss zur Berechnung des Nießbrauches auch immer mal wieder in die entsprechenden Tabellen des Bundesfinanzministeriums schauen. Da sehe ich nämlich, der Nießbrauch bestellt, beziehungsweise der den Nießbrauch bekommt, wie alt ist der denn? Und dann habe ich dann auch einen schon ausgerechneten Kapitalwert daneben. Und dieser Kapitalwert, der berechnet sich anhand eines Zinssatzes von 5,5% nach § 14 Absatz 1 Satz 3 Bewertungsgesetz. So, und der Steuerpflichtige ist dagegen vorgegangen und meinte, 5,5% ist doch viel zu hoch. Normalerweise haben wir doch jetzt Zinssätze von 0,15% pro Monat. Wir hatten berichtet, das soll sich auf 0,3% pro Monat erhöhen. Die sind also deutlich niedriger und der Fall spielte dann auch noch in der Zinsniedrigtiefphase. Also diese 5,5% seien noch viel zu hoch. Das müsste gesenkt werden. Und da hat der BFH gesagt, nein, in dem Fall gibt es keine Senkung des Zinssatzes und wir haben auch keinen Verstoß gegen irgendwelche Grundrechte. Weil diese Zinssätze betrachten nicht nur kurze Zeiträume, so wie es bei anderen Zinssätzen ist, die sich so in der vor allem Abgabenordnung dann finden. Diese Zinssätze hier, die hier vorliegen, da geht es immer um langfristige Dinge, die sich über Jahrzehnte hinziehen, oft bis zum Lebensende. Und da müssen wir halt einen anderen Zinssatz ansetzen und der Zinssatz muss dann halt auch so ein bisschen dann die vermeintlichen Zinskurven dann ein bisschen widerspiegeln. Und damit sind diese 5,5% in dem Fall bei § 14 Absatz 1 Satz 3 dann auch in Ordnung. Das ist das Urteil des BFH vom 14. Januar 2026, Aktenzeichen römisch 2R 35 aus 23. Dann ein weiteres Urteil, was sich mit, naja, im weitesten Sinne Freiberuflern beschäftigt, in dem Fall mit Ärzten. Und hier haben wir einen Fall eines Arztes, der dann eben mehrere Angestellte hatte. Und das Finanzamt hat argumentiert, naja, wenn der Arzt mehrere Angestellte hat, dann kann er die Angestellten ja nicht mehr überwachen. Er ist nicht mehr damit leitend und eigenverantwortlich tätig, so wie es der § 18 Einkommensteuergesetz vorsieht. Und damit sind dann die entsprechenden Einkünfte, gewerbliche Einkünfte nach § 15 Einkommensteuergesetz. Und damit unterliegt dann auch der Gewerbesteuer und so. Also da gibt es entsprechende Folgen dann auch für diese Freiberufler. Da hat das sächsische FG gesagt, naja, so pauschal können wir das nicht sagen, nur weil ich eine bestimmte Anzahl von Angestellten habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dann eben nicht leitend und eigenverantwortlich bin. Ich muss also schon immer genau hingucken, kann denn der eigentliche Freiberufler, der Praxisinhaber denn eben weiterhin bestimmen, was in seiner Praxis passiert. Das ist dann eben die sogenannte Stempeltheorie des Bundesfinanzhofs. Und wenn die dann eingehalten ist, dann habe ich natürlich weiterhin freiberufliche selbstständige Einkünfte nach § 18 EStG. Also eine Pauschalierung nur anhand der Angestellten kann ich hier nicht vornehmen. Das ist das Urteil des sächsischen FG vom 26. Februar 2026, Aktenzeichen 4K 766 aus 22. Dann eine kleine Mahnung des Kammergerichts Berlin, in dem Fall an eine Rechtsanwältin bzw. einen Rechtsanwalt, aber auch irgendwie an alle Menschen, die ja die künstliche Intelligenz nutzen und damit Schriftsätze verfassen. Wir müssen alle vorsichtig sein. Die künstliche Intelligenz ist ja gar nicht so richtig wirklich intelligent. Die arbeitet ja noch damit, dass ja ein Gedanke mit einer Wahrscheinlichkeit dann fortgeführt wird. Und so ist es dann halt auch, dass es sein kann, dass die KI fantasiert, auch in Bezug zum Beispiel auf Rechtsprechung. Und hier in dem Schriftsatz der Rechtsanwältin hat die KI irgendwelche Rechtsprechungszitate erfunden. Ja, die Rechtsprechung gab es halt nicht. Ne? Das Kammergericht Berlin hat also nachgeforscht und da nichts gefunden und dann eben die entsprechende Anwältin ermahnt, dass man eben ja, von mir aus gerne eben KI nutzen kann. Aber dann natürlich, das gilt für alle, die KI nutzen und dann offizielle Schriftsätze raushauen, natürlich dann immer überprüfen muss, ist denn auch alles richtig, was in diesem Schriftsatz drin ist. Und das umfasst natürlich auch, wenn ich hier irgendwelche Zitate zur vermeintlichen Rechtsprechung mit aufnehme. Das war der Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 20. November 2025 zum Aktenzeichen 17 WF 144 aus 25. Als weiteres ein kleines Lehrbuch, ein kleiner Lehrkurs zum allgemeinen Schuldrecht im BGB. Hier wollten die Kläger eine Küche kaufen und man fand also ein Küchenhaus. Schloss vermeintlich einen Vertrag, in dem dann schon drin stand, hier eine Küche für 12.000 Euro. Es war aber noch nicht klar, was denn da genau eingebaut wird in diese Küche. Und damit, so das LG Frankenthal, fehlte ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages, die sogenannten Essentialia Negotii, müssen nicht nur die Vertragsparteien beinhalten und einen Preis, sondern eben auch, was denn jetzt eigentlich genau gekauft wird. Und das stand hier in dem Fall noch nicht fest. Also, wie gesagt, wenn es nicht klar ist, was ich jetzt genau kaufe, dann habe ich noch nicht sämtliche Voraussetzungen eines Vertrages erfüllt. Und damit gibt es dann auch noch keinen Kaufpreisanspruch für das Küchenhaus hier. Das war der Hinweisbeschluss des LG Frankenthal vom 8. Mai 2026, Aktenzeichen 2S 132 aus 24. So, und dann als letztes von mir nach Düsseldorf zum Verwaltungsgericht. Da ging es um einen Polizisten. Und der Polizist wollte befördert werden. Hatte aber keine großen Chancen, weil er ziemlich weit unten auf der Liste stand. Dann hat er sich das Ganze nochmal ein bisschen genauer angeguckt und gemerkt, naja, wenn er eher eine Frau wäre, dann würde er weiter oben stehen auf dieser Beförderungsliste. Gesagt, getan, er ging also zu seinem lokalen Bezirksamt, Bürgeramt und hat sich dann als Frau eintragen lassen. Der gute Mann, in dem Fall dann jetzt die Frau, war dann aber so doof und hat das dann auch noch ein paar Kollegen erzählt. Haha, ich bin jetzt um 50 Plätze nach oben gerutscht. Ich werde demnächst befördert, weil ich bin einfach mal vom Mann zur Frau geworden auf dem Papier. Das kriegten die Vorgesetzten mit und die haben gesagt, das sei rechtsmissbräuchlich und haben ein entsprechendes Disziplinarverfahren dann eingeleitet. Und das landete beim Verwaltungsgericht Düsseldorf. Und das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat bestätigt, dass das... Also ich kann meine Geschlechteridentität ändern, das ist ja zurzeit legal, aber dass, wenn ich das Ganze rechtsmissbräuchlich betreibe, ist das dann eben nicht mehr egal und dann muss ich auch die entsprechenden Konsequenzen dann tragen. Das kann man jetzt auch in viele, viele andere Bereiche weiterspinnen. Ich als Steuerberater denke natürlich daran, dass es da auch Bereiche gibt, wo zwischen Männern und Frauen es noch Unterschiede gibt und dann wäre es für mich als Mann vielleicht leicht, mich schnell zur Frau zu machen, um dann steuerliche Vorteile zu erzielen. Da geistern da draußen manchmal auch so Ideen dazu rum. Ich kann auch im Lichte dieser Entscheidung des VG Düsseldorf nur davon abraten, wenn jemand das rauskriegt, dann ist das rechtsmissbräuchlich. Ich werde nicht das erzielen können, was ich erzielt habe und habe dann vielleicht am Ende sogar noch eine ganze Menge mehr Ärger am Hacken. Zu den Polizisten und der Beförderung, das war der Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 28. Mai 2026, Aktenzeichen 35L 495 aus 26.O. So, und jetzt darfst du auch nochmal was sagen, Steffen.
Ja, einen habe ich noch. Und zwar ein Ausflug ins Kündigungsrecht. Das Bundesarbeitsgericht hatte einen Fall auf dem Tisch, da ging es um die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen. Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung lediglich informiert über diese Kündigung, was im Anhörungsverfahren eigentlich auch genügt. Allerdings sagt das Bundesarbeitsgericht, nein, es genügt nicht, weil der Schwerbehindertenvertretung muss auch eine Stellungnahmefrist eingeräumt werden, die ähnlich wie im Betriebsverfassungsrecht wenigstens eine Woche betragen muss. Das war hier nicht passiert. Also die Schwerbehindertenvertretung konnte keine Stellungnahme abgeben. Damit haben wir einen formalen Mangel und der machte die Kündigung unwirksam. Also, wenn man in einer solchen Situation ist, auch alle formalen Dinge richtig beachten und dann auch richtig umsetzen. Das war das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 29. Januar 2026 zum Aktenzeichen 2 AZR 128 aus 25.
Ja, ja, vielen Dank, Steffen. Ja, damit sind wir durch für die Woche. Danke, dass du dabei warst. Schön, dass Sie zugehört haben und dann freuen wir uns auf die nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.